Schönen guten Abend, den Kepler-Sohn. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer zweiten Veranstaltung im Jahr 2010. Heute jetzt nicht besonders zum Thema, aber ich möchte es trotzdem sagen. Also ich wünsche gerade den Frauen heute Abend einen wunderschönen Frauentag und uns allen gemeinsam natürlich auch. Aber wir haben kein Thema, das jetzt sich speziell darauf kaprizieren würde heute. Wir begrüßen heute Frau Elisabeth von Samsow. Samsonov, Entschuldigung, hätte genug Zeit gehabt. Freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Frau Samsonov ist Bildhauerin und Philosophin und wird heute als Philosophin uns einen Einblick geben in die Gedankenwelt von Johannes Kepler und sozusagen das Weltbild, das mit ihm kam. Und im Allgemeinen denke ich sozusagen, was die Wissenschaft uns dann sozusagen als Weltbild gebracht hat oder als Weltbilder, wie sie es eigentlich hier, wie es beschrieben ist, sozusagen uns gezwungen hat, in unser Lebenssystem Bilder einzubauen, die uns vielleicht gar nicht so geläufig waren. Ja, was das eben sozusagen für uns heute bedeutet, die Aufklärung und alles, was dann kam. Ja, ganz kurz noch, bevor die Fragerunde losgeht. Wir haben ja im Anschluss immer die Fragerunde, würde ich Sie bitten, wie immer, dass Sie warten, ein Mikrofon zu bekommen. Also ich schaue, wer sozusagen aufzeigt und eine Frage stellen möchte, werde die Leute dann rein und würde Sie wirklich bitten, zu warten, bis das Mikrofon kommt, weil wir ja alles aufzeichnen, sodass es auch später im Internet wieder abrufbar ist und auch Leute, die nicht da waren, sich das im Nachhinein noch anhören können. Würde ich Sie ganz dringend bitten. Des Weiteren, Sie können während der gesamten Veranstaltung auch nach hinten gehen, sofern Sie sich trauen, wegen dem Sitzplatz. Und ein Getränk holen. Es wird hinten auch übertragen akustisch, also Sie versäumen keinen Teil des Vortrags, wenn Sie sich auch mal frei bewegen wollen oder was auch immer. Tun Sie es bitte. Gut, dann möchte ich gar nicht mehr länger uns alle aufhalten hier und freue mich sehr auf Ihren Vortrag.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, also nicht nur wegen des Frauentages, sondern besonders wegen des Keplerhauses. Also ich habe eine sehr innige Beziehung zu Johannes Kepler, eine sehr langwierige, innige Beziehung. Und wenn die Beschäftigung mit einem Denker eine Form der Intimität ist, dann war ich nun sehr lange Jahre mit Kepler sehr intim und freue mich natürlich ganz besonders, jetzt in diesem Haus zum ersten Mal zu sein. Also ich kenne die anderen Keplerhäuser sehr wohl, die es noch gibt. Eines ist in Weilerstadt, eines in Regensburg, aber das Linzer war mir jetzt noch nicht von innen her bekannt. Und als ich jetzt diese Einladung bekam, beim Kepler-Salon zu sprechen, da war das natürlich für mich also wie eine fast erotische Erregung, dass ich endlich über meinen Liebling wieder mal sprechen kann. Ich habe promoviert über Johannes Kepler, und zwar zu einer Zeit, wo die große Ausgabe, die große historisch-kritische Kepler-Ausgabe gemacht wurde an der Münchner Akademie der Wissenschaften, durch Max Kaspar begonnen. Das ist jetzt sozusagen zu einem großen Konvolut von Bänden aufgelaufen, dieses Werk. Und ich habe mich sehr für Astronomie interessiert. Ich dachte mir, als Philosophin tut man am besten eines, man beschäftigt sich mit den allergrößten Gegenständen. Also nicht mit Kleinkram, sondern also ich war sozusagen verstiegen genug, um zu denken, dass man mit 19 Jahren am besten sich mit dem Kosmos insgesamt auseinandersetzen sollte. Und Johannes Kepler schien mir da ein sehr interessanter Autor zu sein oder ein wichtiger Mann. Und mein Professor sagte auch, ja, also arbeite doch zu Johannes Kepler, für die frühe Neuzeit ist der wohl der wichtigste Mann. Ich fing dann also an, Johannes Kepler zu lesen. Es gab die Übersetzungen von Max Kaspar, einen habe ich ja sogar mitgebracht. Und ich habe festgestellt, dass man viele Dinge eben nicht versteht. Man versteht es einfach nicht. Man liest das und versteht es nicht. Das ist ja zwar keine Seltenheit in der Philosophie, dass es einem so geht, aber wenn man jetzt also zu einem Autor arbeiten möchte, dann ist es eigentlich ein also nicht so glücklicher Moment. Und ich habe dann die lateinischen Schriften auch herangezogen. Also ich habe mir nochmal einen großen Schubs geben müssen, um also mein Latein, das ich von der Schule noch hatte, so zu verbessern, dass man das dann auch, also lateinische Texte lesen kann und habe das dann auch begonnen und habe mich dann also sehr, sehr intensiv mit Kepler auseinandergesetzt, also richtig in Kepler eingearbeitet. Und was ich so interessant fand an Kepler ist, dass er ein Weltmodell entwirft, das für seine Zeit schon sehr besonders ist. Und darüber möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen was erzählen. Also ich möchte vielleicht gleich erklären, was ich vorhabe in den 20 Minuten, die mir geboten werden. Ich muss unheimlich Gas geben, um das zu schaffen, glaube ich. Ich möchte nämlich erst über Johannes Keplers Weltbild etwas sagen und dann über das Weltbild eines Zeitgenossen von ihm. Also über das Weltbild und über die Philosophie oder man könnte auch sagen Metaphysik von Giordano Bruno, der vielleicht auch vielen von Ihnen geläufig ist. Also Johannes Kepler und Giordano Bruno sind fast Zeitgenossen, also Teile ihrer Lebenszeit überschneiden sich. Also wie Sie vielleicht wissen, wird Giordano Bruno 1600 verbrannt in Rom auf dem Campo di Fiori und Kepler stirbt 1631 in Regensburg. Bruno ist 1656 geboren und Kepler 1671, also ist ein bisschen jünger, könnte man sagen. Entschuldigung, 1571, vielen Dank für die Korrektur. Also sind sie eigentlich weitgehend Zeitgenossen, könnte man mal sagen, aus unserer Perspektive sowieso. Und Kepler hat natürlich auch Bruno gekannt und ihn auch gewürdigt, aber eigentlich verworfen in den wesentlichen Thesen. In Brunos wesentlichen Thesen ist er ihm nicht gefolgt. Aber nun gut, also diese beiden sind jetzt meine Leuchttürme für die ersten 10 Minuten. Da werde ich über die beiden Weltsysteme etwas sagen. Und dann möchte ich aus dem Weltentwurf von Giordano Bruno ein paar Schlüsse ziehen, die uns dann ganz leicht ermöglichen, in der Gegenwart anzukommen. Also die ungeheure Modernität von Giordano Bruno gegenüber Johannes Kepler möchte ich gerne herausarbeiten. Und ich hatte in meiner Ankündigung gesagt, dass ich eigentlich gerne bei so einer Art von sozusagen philosophischer Kritik eines Films, den Sie vielleicht gesehen haben, landen möchte, nämlich bei Avatar von Cameron, der ja auch jetzt kein... diese Nacht, dieser Preise da?
Oscar.
Ja, danke schön. Ja, das ist kein geworden. Aber das ist natürlich, ich würde mal sagen, das ist ein Film, der wirklich auf eine abendländische sozusagen Kosmologie, Physik und auch Metaphysik rekurriert. Und insofern ist so ein Film wie Avatar nicht sozusagen das spektakuläre, singuläre Kunstwerk eines einzelnen Filmautors, sondern es ist eigentlich sozusagen eine zwangsläufige Erscheinung, also innerhalb des Horizonts sozusagen abendländischer Weltbilder, könnte man sagen. Gut, also bis dahin möchte ich dann kommen. Ich fange mal mit Johannes Kepler an. Also Johannes Kepler macht zunächst mal eines. Er durchbricht die Trennung, die bis in das hohe Mittelalter hinein bestanden hatte, zwischen einer Sphäre unter dem Monde und einer Sphäre jenseits des Mondes. Die alte, teilweise auch aristotelische Physik war der Ansicht, dass die Dinge, die hier auf der Welt gelten, also Schwerkraft und Ausdehnung und Gewicht und so weiter und so fort, dass die nur bis zu einem gewissen Grade verallgemeinerbar sind. Also dass die Eigenschaften des Weltraumes, den wir kennen, also der unser alltäglicher Raum ist, bei der Sphäre des Mondes zu einem Ende kommt. Also jenseits des Mondes müsste eigentlich eine andere Physik gelten, von der wir nicht genug wissen. Das heißt, das Weltbild bis in das hohe Mittelalter war da total getrennt und gespalten und die Physiker mussten eigentlich annehmen, dass sie eigentlich ihre Aussagen für einen relativ kleinen Bereich treffen. Das heißt, also in Bezug auf den Weltraum selbst war natürlich die Frage, wie kann man den erkennen, was gelten dort für Regeln Und nach welchen Gesetzen ist der eigentlich gebaut? Also die Trennung zwischen einem Diesseits, also der Welt oder der bekannten Welt oder der sichtbaren Welt in eine diesseitige und eine jenseitige dürfte eigentlich in dieser Spaltung in eine sublunare und in eine supralunare Welt ihren Ursprung haben. Also dass man sagt, naja, das ist eigentlich alles jenseits. Das heißt, eigentlich jenseits des Mondes beginnt schon eine Welt, also die himmlische Welt, also die vielleicht auch dann sozusagen göttliche Welt sein könnte. Und unterhalb des Mondes ist eben die menschliche Welt, also die auch sozusagen die Welt der Verhängnisse, der Sündenfälle und dergleichen mehr ist. Ja. Also das, was eben alles diesseitig ist. Und Kepler meinte, na gut, das ist alles sehr schön, aber wenn wir jetzt wirklich Astronomie machen wollen, also eine wissenschaftliche Erforschung des Weltgebäudes leisten wollen, dann müssen wir diese Trennung aufgeben. Wir müssen eine Forderung erheben, und das ist die, dass die Gesetze, die unterhalb des Mondes gelten, auch jenseits des Mondes gelten. Das heißt, dass der Raum der Schöpfung nach ein und derselben Logik gebaut ist. Dass diese eine Schöpfung dann homogen ist. Also sie ist zwar begrenzt, das hat Kepler unbedingt geglaubt, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das uns vor Augen führen, dass er von einer begrenzten Welt ausging. Die Welt wird wodurch begrenzt? Durch die Fixsternsphäre. Also man stellt sich das Ganze vor, als würde es in einer riesigen Kugel eingefasst sein. Die Welt ist in einer riesigen Kugel drinnen, wie so in so einer Schneekugel. Ja, und eigentlich ist sie ein Produkt Gottes, ein göttliches Produkt, das Gott in ein Außen hineinsetzt, und trotzdem ist es aber drinnen. Also die Welt ist nicht in Gott, also man kann sich das nicht so vorstellen, wie als wäre die Welt sozusagen im Bauche Gottes oder so etwas, das ist nicht so gedacht. Sondern der Schöpfergott ist einer, der sich äußert und in dieser Äußerung zu dieser Welt als Produkt kommt. Aber was hat diesen Gott bewegt, also diese Welt schuf? Das ist eine Frage, die Kepler fast auf jeder Seite seiner Bücher stellt. Was hat ihn bewegt? Was war das Konzept? Was war Gott? War ein Künstler, ein Architekt, ein Mathematiker? Ja, nun, da haben wir es. Also er war eigentlich alles das Drei. Er war Künstler, er war Mathematiker, Geometer und Architekt. Weil er hat nämlich nicht nur sozusagen spekulative Geometrie getrieben, sondern er hat die Geometrie so verfolgt, dass er nach geometrischen Prinzipien einen Weltenbau gemacht hat, also eine wirklich Architektur geschaffen hat. Die Geometrie, das unterstreicht Kepler immer wieder, die Mathematik, ist das Mittel, das uns gewährleistet, die Erkenntnis sozusagen des göttlichen Schöpfungsplanes. Also mit der Mathematik dringen wir ein in den göttlichen Geist, sozusagen, dass er nach unverrückbaren Gesetzen strukturiert ist. Also der Mathematikus ist so etwas wie ein kooperierender, erkennender, der sozusagen eigentlich in den göttlichen Geist so etwas wie eine Sonde hineinsenkt. Also so wie in Stanislaw Lem Solaris, also so eine Sonde in den göttlichen Geist hineinsenkt. Und er sagt, ja, also ich glaube, ich komme jetzt langsam dahinter, was also diesen Plan gesteuert hat. Also das geistige Moment an der Schöpfung ist ihre mathematische Aussagbarkeit. Und der Astronom muss also Mathematikus sein. Das ist sehr wichtig, weil man würde natürlich sozusagen ab dem 19. Jahrhundert spätestens sagen, es muss Physiker sein, nicht Mathematiker. Und vor Kepler hat man gesagt, naja, also Entschuldigung, schau dir doch mal die Welt an. Die sieht doch so völlig unmathematisch aus. Ja. Also nichts verhält sich nach klaren Regeln. Nichts ist wirklich so ganz genau strukturiert. Es ist alles schief und krumm und also jeder menschliche Körper, jeder natürliche Körper ist irgendwie so ein bisschen aus der Norm. Und Aristoteles meint, nein, also die Mathematik, die Geometrie, das ist eine abstrakte Wissenschaft. Das ist so eine geistige Übung. Hat auch mit der Welt nichts zu tun. Glaubt nicht, dass ihr mit diesem Mittel die Welt erkennen könnt. Und das, also diese Position wird in der Renaissance zurückgedrängt, und zwar übrigens nicht durch Kepler, sondern durch viele andere auch, die also in der Mathematik die Möglichkeit exakter Erkenntnis sahen und natürlich klug, wie sie waren, das richtige Objekt zunächst mal angepeilt haben, um das zu beweisen, dass die Mathematik das richtige Mittel ist. Nämlich bei welchem Objekt lässt sich nämlich die Mathematik gut anwenden? Natürlich beim Raum. Also beim Weltraum. Also nicht bei irgendeinem Raum, sondern beim Weltraum. Ja? Also Kepler hat zwar eine sehr schöne kleine Schrift geschrieben über den Schnee, also das passt ja sehr gut zu unserer jetzigen Zusammenkunft. Für Donnerstag ist auch noch mehr davon angesagt. Da können Sie dann noch mal schauen. Und zwar gibt es von Kepler eine wunderbare Schrift, die heißt über den sechseckigen Schnee, die Nive Sex Angula, wo er meint, also wenn man wirklich mal genau hinschaut, was da eigentlich vom Himmel fällt, dann sieht man, es muss einen Gott geben, der die Mathematik liebt. Ja, das ist sozusagen der Beweis. Also jeder Schneekristall ist ein perfektes Sechseck und sozusagen kristallisiert immer anders aus, aber es ist trotzdem immer genau diese wunderbare kristalline Struktur. Das heißt, Kepler hat natürlich die Objekte untersucht, die höchste Kompatibilität mit seiner These gleich versprachen. Eben Schnee, Kristalle, und das Weltall. Den Rest hat er beiseite gelassen. Es gibt auch noch ein paar Pflänzchen, die auch in der Art und Weise, wie sie die Blüten ausbilden. Das hat auch Goethe später sehr interessiert. Oder die Art und Weise, wie sie spiralförmig die Blätter anordnen. Also sehr stark nach geometrischen Ordnungen verfahren. Also Kepler war sozusagen jetzt derjenige, der durch das Weltall flog, und er sagte immer, mit zwei Flügeln bewegt sich die Astronomie. Die eine Flügel ist die Geometrie und die andere ist die Arithmetik. Ja, das sind also die Gefährte, die Erkenntnisgefährte des Astronomen, und mit denen bewegt er sich eben durch das Weltall. Also nun ging es eben darum herauszufinden, was jetzt nun die sozusagen das Genom, also das sozusagen das geometrische oder mathematische Genom der Welt gewesen sein könnte, dass Gott sozusagen seinem Innern trug, sich daran machte, die Schöpfung hervorzubringen. Wieso hat er sie überhaupt hervorgebracht? Das ist etwas, was Kepler auch immer wieder fragt. Das ist eine herrliche Frage, eine sehr philosophische Frage. Wieso gibt es nicht viel mehr nichts? Wieso gibt es eigentlich was? Das ist eine richtig schöne Kinderfrage. Ja. Aber das ist so die richtige Frage für Astronomen oder Kosmologen, könnte man sagen. Aber die Kosmologen, die wollen natürlich immer wissen, wieso ist das alles so gekommen? Ich meine, wieso gibt es nicht nur die Erde? Wieso gibt es noch diese vielen Sterne? Und was sollen die da eigentlich? Was wollen die? Welches Verhältnis haben die zu uns? Was ist das für eine Ordnung? Ja, und Kepler kommt dann zu dem Schluss. Also das sind ganz tolle Texte, wunderbare Texte, da wird es auch sehr ekstatisch vorgetragen. Gott hätte, weil er das höchste Gut ist und die größte Liebe, es nicht mehr geschafft, sich bei sich selbst zurückzuhalten und sozusagen in die Schöpfung rumpuit, heißt es, also hinausgebrochen. Also ausgebrochen, das ist fast wie eine Explosion, also urknallartig. Also der Urknall wird, ich sage immer, das sind auch Motive, die vielleicht mit unter anderen Horizonten, das ist hier sozusagen ein kosmotheologischer Zusammenhang, aber eigentlich ist von nichts anderem die Rede als von einem ursprünglichen Knall, also Gott sozusagen knallt in die Schöpfung hinaus oder hinein. Ich meine, das Das ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss, wenn man es mit einem begrenzten Kosmos zu tun hat. Ja. Weil das ist eigentlich sehr schön zu sehen, wie Kepler nicht weiter davon beunruhigt ist, dass die Fixsternsphäre sozusagen die Begrenzung dieses Kosmos ist. Weil ich meine, jeder von uns wird, wenn er Grenze hört, sofort fragen wollen, und dann? Was ist danach? Also,
er kann es gut sein lassen.
Er hat es dann einfach gut sein lassen. Ja. Er hat auch nicht gesagt, dass die Fixsternsphäre irgendwie was Unendliches sei oder sowas, sondern nein, er brauchte sogar notwendig einen begrenzten Raum, und um zu vollenden, was ihn lebenslänglich angeregt hat, zu erforschen, nämlich um diese Ineinanderschachtelung von geometrischen Körpern, das gibt es sicher in Wir sind Diagramm, wo man das sieht, das Keplersche Weltmodell. Also wo er die platonischen Körper, also sozusagen die regulären geometrischen Körper, so ineinander geschachtelt hat, dass dort, wo sie sich berühren, die Orbitale der jeweiligen Planeten angenommen werden können. Seine große Revolution oder seine große revolutionäre Tat als Astronom war ja, dass er ein heliozentrisches Weltbild auf den Weg gebracht hat. Ich meine, da war er natürlich Kopernikaner, ganz klar. Und es war nicht irgendein Kopernikaner, nicht so ein halbherziger, wie er vorgestellt wurde durch die Vorrede des Osiander. Ja, dass man vielleicht mal annehmen könnte, nachdem wir so viele Probleme haben, wie in dieser Wissenschaft, in dieser Astronomie haben wir im Moment so viele Probleme. Also der Zustand der Astronomie war halt verheerend zu Zeiten Keplers, weil es kam immer wieder ein neues Problem auf, wo Unstimmigkeiten aufkamen. Und für jede Unstimmigkeit gab es eine Subhypothese. Oder noch eine Subhypothese und noch eine Subhypothese. Und dann sagte Kepler, das kann nicht sein, dass so ein Patchwork-System von Hypothesen und Subhypothesen eine göttliche Schöpfung sein soll. Das ist eigentlich nur ein Verhau, der darauf hinweist, dass wir zur Erkenntnis schwach sind. Nicht, dass das, also wir müssen uns jetzt Mühe geben, um das besser zu erkennen. Und eine schöne Erkenntnis ist immer eine einfache Erkenntnis, eine, die sofort einleuchtet. Also sagt er, wen leuchtet es nicht ein, dass in der Mitte des Kosmos das Zentralfeuer sein muss. Das Herz. Also das, derjenige Ort, der alles andere leitet und regelt, die Sonne. Also er begründet es natürlich auch theologisch. Er meint, dass also in der Sonne selbst eigentlich der symbolische Ort von Gott Vater ausgedrückt ist. Dass der Raum, der sich dann ausdehnt, sei ähnlich zu setzen wie der Heilige Geist. Der Heilige Geist auch Fluidum ist, ausgedehnt, so ein Luftmedium, also Geist. Und die Fixsternsphäre sei die Abbildung des Vaters über das räumliche Medium auf die Außenfläche, also der Sohn, der Logos. Das heißt, er hat ein vollständiges trinitarisches Modell, in das er dann eben diese Gliederung, diese wunderschöne, auch ästhetisch sehr anregende, ansprechende Gliederung mit diesen regelmäßigen Körpern einträgt. Also ich hoffe, Sie sehen jetzt vor Ihrem inneren Auge diese schöne, geordnete Welt des Johannes Kepler. Also er musste dann natürlich bei der Auffindung der Keplerschen Gesetze so ein paar Scheußlichkeiten in Kauf nehmen, wie zum Beispiel das Faktum, dass die Planetenbahnen, also die Wege, die die Planeten in ihrer Revolution beschreiben, nicht perfekte Kreisbahnen sind. Ja, also da haben viele erstmal gesagt, also du kannst auf keinen Fall so eine Scheußlichkeit wie so ein Elliptoid irgendwie, also wie so ein Tisch, also da wäre da der Brenn, also der eine in dem einen Brennpunkt ist die Sonne. Und ich meine, das will ich mich jetzt nicht so ins Detail verlieren, aber Also so schön dieser Kosmos jetzt ist von seiner Struktur her, also seine Art von Realisation, hat er so ein paar Unstimmigkeiten, die aber zugunsten der Sicherung der Phänomena, Kepler war also in diesem Sinne natürlich auch Empiriker, in Kauf genommen werden müssen. Und was natürlich auch sehr interessant ist für uns heute, ist, dass die Struktur des Kosmos, die Kepler entworfen hat, zwar verworfen ist und längst überholt, also es ist wirklich ein historisches Modell, aber die Keplerschen Gesetze gelten immer noch. Ja, also wie das möglich ist, ja, das ist natürlich auch sehr interessant, ja, weil eigentlich die Keplerschen Gesetze für Kepler nur innerhalb dieses, also sozusagen dieses Horizonts, den er entworfen hat, überhaupt zu finden waren. Ja, und dann sozusagen bricht der Horizont weg und es bleibt eigentlich nur noch sozusagen ein partikuläres Moment übrig davon. Ja. Also was man daran ganz sieht und ganz gut sieht, und darum geht es mir auch in dem heutigen Abend, ist, dass wir anfangen zu erkennen, dass Weltbilder entworfen und verändert werden. Also dass sie so eine bedingte Unbedingtheit haben. Das heißt, solange sie gelten, sind sie unbedingt. Und wir richten uns alle in ihnen ein. Wir sagen, unsere Welt sieht so aus und das ist so. Ja, und dann wird sie verändert und dann merken wir, also ich meine, wir sind ja treulos in der Beziehung. Ja, wir verabschieden uns von Weltbildern wie von unseren geschiedenen Partnern. Ja, und nehmen ein neues Weltbild an. Das ist interessant, ja, weil eigentlich müsste man sagen, das ist schizophren, ja. Ich kann nicht Keplerianer sein und am nächsten Tag bin ich Brunianer und am übernächsten Tag bin ich überhaupt Wissenschaftshistorikerin, weil ich überhaupt sozusagen 50 verschiedene Weltbilder mal sozusagen Revue passieren lasse, ja. Also wo kommen wir denn dahin? Also wie ist es denn wirklich? Ja, ich möchte schon wissen, wo wir eigentlich sind. Also sagen wir, werden immer weiter angetrieben von der Frage, wo sind wir denn dann eigentlich wirklich? Und Sie sehen aber, das ist sozusagen eine Art von Pyramidenbau oder so ein babylonischer Stufenbau, die Kosmologie. Das wird immer wieder aufgebaut. Das heißt, lassen wir die Kepler-Gesetze lassen wir und dann machen wir was anderes und bauen da weiter. Und jemand, der gleich sozusagen hat den gordischen Knoten da in der Beziehung trennen wollen und gleich sozusagen der absolute maximalistische Ausformulierung des kosmologischen Problems gewagt, ist Giordano Bruno. Giordano Bruno hat sich eigentlich rechtmäßig gefeiert, sich selbst im Übrigen, er war ja nicht so fürchterlich bescheiden, als Erfinder der Unendlichkeit. Ja, die Unendlichkeit ist für die mittelalterlichen Philosophen ein Problem und für den mittelalterlichen Mathematiker erst recht. Ich weiß nicht, ob Sie schon in der Schule durch Null teilen dürfen, wahrscheinlich auch noch nicht. Weil das ist also moralisch gefährlich, weil dann müssen sofort irgendwie so Sachen rauskommen. Also das Denken auf eine irrsinnige Probe stellen und es gefährden eigentlich. Ja? Aber natürlich gibt es Philosophen, die sich überhaupt nur für solche Gefährdungen interessieren und ein solcher ist mit Giordano Bruno gewesen. Also Giordano Bruno führt in die Kosmologie die Unendlichkeit ein und sagt, naja, also lieber Kepler, das ist alles schön und gut, aber das kann nicht sein, dass die Erde endlich ist.
Das kann es einfach nicht sein. Ja?
Es kann auch nicht sein, dass wir mit endlichen Elementen in der Mathematik operieren. Was würde das dann nämlich heißen? Ja? Wir haben lauter so Gegenstände. Ja? Also wenn ich jetzt diesen Tisch immer kleiner schneide und habe zum Schluss so ein kleines Teil, dann habe ich immer noch kein sozusagen letztes Teil des Raumes. Also ich kann durch diese Teilungen, also die in einem begrenzten Ganzen möglich sind, kein Partikel finden, das in wirklich generativen Beziehungen zum Ganzen steht. Ich kann nur irgendeinen Abschnitt finden, aber kein sozusagen wirklich Moment, das also von innen her eingebundenes, organisierendes Teil dieser Welt ist. Also Bruno sagt dann als erstes, gut, mit der Endlichkeit müssen wir Schluss machen. Die Fixsternsphäre selber ist es unbegrenzt zu setzen. Und jetzt aber nicht nur das, es kommt noch dicker. Und es ist aber so interessant für mich jetzt als Wissenschaftshistorikerin gewesen, dass dieser Punkt, der für mich jetzt der interessanteste ist, und der ist eigentlich auch der zeitgenössischste an Bruno, an Giordanos Bruno-Kosmologie, der ist überhaupt nicht gesehen worden, also von den Zeitgenossen eigentlich kaum, also von den Leuten, die sich zu Bruno äußern, verdammend, meistens verdammend, ich meine, der arme Mensch, nicht wahr? Also es gab kaum jemanden, der den gut gefunden hat zu seiner Zeit, also daher natürlich auch dieser schreckliche Prozess, der ihm da gemacht wurde. Also Bruno saß sehr lange in der Engelsburg und es gab auch große Giordano-Bruno-Kongresse vor wenigen Jahren, also auch unter päpstlicher Obhut, also wo man auch Akten des Prozesses geöffnet hat, die lange unter Verschluss gewesen sind. Also Giordano-Bruno ist richtig so ein Heros, würde ich mal sagen, des modernen Geistes. Und sozusagen auch natürlich irgendwie der Heros eben sozusagen dieser Anti-Intelligenz-Kirche. Also ist es sozusagen jetzt ein Irrtum gewesen? Wieso konnte das die Kirche das nicht akzeptieren? Ist es eine Art von Engständigkeit gewesen oder wo war das Problem? Aber damit möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht beschäftigen, sondern ich möchte Ihnen das natürlich ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen, aber erstmal jetzt auf diesen anderen Punkt, der mir noch viel wichtiger erscheint als diese tatsächlich unglaubliche geistige Tat von ihm, den Kosmos als unendlich zu setzen, weil können Sie sich vorstellen, was da für ein Ruck durch das System geht, wenn einer sagt, nee, ist nicht begrenzt, ist unbegrenzt. Wow, ich meine, das, die ganze Welt geht völlig aus dem Leim. Ja, also sozusagen alle kleinen, schönen, ineinander, also Playmobil-artigen Welten, die es bis dato gab und sogar Keplers Welt schaut, dass ich auch eine Playmobil-Welt, ist sozusagen im Nu, steht zur Disposition, die muss neu geordnet werden. Also Bruno hat nicht nur gemeint, dass die Welt unendlich ist und als unendlich gesetzt und gedacht werden muss, sondern eben, dass es unendliche, also unendlich viele Welten sind. Also unendlich viele unendliche Welten. So, das ist mal ein richtiges Paradigma. Also die Kommentarliteratur beschäftigt sich hauptsächlich mit diesem Unendlichsetzen der Welt. Aber dass sozusagen im Plural stattfindet, das haben wir irgendwie noch nicht so richtig überrissen. Und dazu muss man auch, um das wirklich gut zu verstehen, die mathematischen Schriften von Bruno lesen. Und die werden nicht gelesen. Bruno hat bis vor ganz wenigen Jahren noch als Poet gegolten. Also man hat geglaubt, er deliriert da irgendwas zusammen. Also seine Mathematik ist eine Poesie und keine richtige Mathematik. Und man hat also diese mathematischen Schriften, gibt es nämlich schon eine ganze Reihe mathematischer Schriften, aber so in die hintersten Bände der Giordano-Bruno-Edition verbannt. Und die Sachen wurden auch nie übersetzt. Ich war jetzt schon nichts Gutes gewöhnt durch die viele Lektüre von Keplerianer und war also dazu relativ gut jetzt trainiert, um die Brunianer auch die entsprechend aufzuschlagen. Und das habe ich jetzt mal gemacht und möchte vielleicht eigentlich nur zwei Theoreme aus der Geometrie von Giordano Bruno Ihnen vortragen, damit Sie sehen, was der Bruno da macht. Und dann wollen wir da die Konsequenz mal versuchen daraus zu ziehen. Also welcher Raum entsteht eigentlich dann? Also Bruno sagt, ich komme nicht zu einem kleinsten Element, wenn ich immer nur alles teile. Es muss eine andere Operation geben. Also was ist das Minimum? Ich bin kein Atomist.
Mich interessieren die kleinen Teile nicht.
Es müssen kleine Teile sein, die organisierende Kräfte haben. Das heißt, die müssen schon Formprinzip sein. Jedes kleinste Teil muss eigentlich schon Formprinzip haben. Sonst kann es nichts werden. Also wie beschreibe ich das mathematisch? Oder wie beschreibe ich das theoretisch? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich sage, dass jedes Minimum ein Punkt ist, der
n Dimensionen enthält. Jeder Punkt hat n Dimensionen. Das heißt eigentlich, jeder Punkt in unendlich, also durch jeden Punkt laufen die Koordinaten von unendlichen Dimensionen. Können Sie sich das vorstellen?
Nein.
Ja, naja, also jedenfalls ist das so mal die These, wo er sagt, naja, ich komme sozusagen durch die Kritik der geltenden Mathematik dazu, dass ich sagen muss, nein. Also um überhaupt sozusagen einen kohärenten Kosmos zu schaffen, der unendlich ist, und dann sind noch unendliche Unendlichkeiten, muss ich sozusagen den Punkt als Potenzial, den Raumpunkt, so laden, dass der tatsächlich sozusagen innerhalb dieser N-Dimension auch drinnen ist. Das heißt, dass jeder Punkt mit allen anderen Dimensionen sozusagen interkonnektiv sich verhält. Ja? Das heißt, an jedem Punkt wären, sage ich jetzt mal, damit wir uns das doch ein bisschen leichter vorstellen können, irgendwie so ein Kombinschweif von allen anderen Dimensionen dran. Ja, so stellt er sich das vor. Ja? Das heißt, dass es das nicht gibt, was Kepler noch dachte, ein begrenztes Universum, so eine Blase, wo ich nicht fragen muss, was ist eigentlich da außerhalb. Ja, dann könnte ich jetzt sozusagen nochmal das unendlich setzen, dann sage ich, na gut, es gibt eine gigantisch ausgedehnte Blase von mir aus, aber da gilt immer noch das Gleiche, Einfache. Sagt Bruno, das kann nicht sein. Also das geht irgendwie nicht. Das heißt, also hier an jedem Punkt sind diese ganzen Dimensionen alle potenziell vorhanden. Ja? Und ich meine, wenn jemand mal sowas denkt um 1600, ja, da ist natürlich der Teufel los. Das ist ja klar, ja. Weil das ist der Beginn unserer Moderne. Ich würde behaupten wollen, schauen Sie mal, ich meine, wie lange gibt es den Menschen und so. Ich meine, 400 Jahre ist ja gar nichts, ein Husterer. Ja. Das heißt, wenn wir schon von Moderne reden, kann ich nicht 50 Jahre alt sein, kann ich nicht 100 Jahre alt sein, dann lassen wir mal 400 Jahre alt sein. Das heißt, es muss jetzt irgendwie diese Idee von Giordano Bruno irgendwie mal so durchsickern. Ja, von dieser Interdimensionalität. Und ich meine, wo hatten wir denn eigentlich mal jetzt eine Phase, wo eigentlich tatsächlich schubartig oder so explosionsartig sich die Thesen, die physikalischen Thesen über den Raum auch nochmal erweitert und vermehrt haben. Das war natürlich das 19. Jahrhundert, das späte 19. Jahrhundert, also um 1900, kurz nach 1900 bis 1920, also bis 1920 ist unser Weltbild, also das eigentlich noch so keplerianisch organisiert war, sage ich mal, ja, zumindest in der Alltagswelt, sowas von auf den Kopf gestellt worden, also durch die Relativitätstheorie und die Quantenphysik. Ja, dass wir sozusagen mit physikalischen Mitteln ist das serviert bekam, was eigentlich Giordano Bruno mit mathematischen, also geometrischen Mitteln vorgedacht hatte. Ja, insofern ist das ganze 20. Jahrhundert, könnte man jetzt aus der Retrospektive auch nochmal sagen, ein Jahrhundert gewesen, wo man versucht hat, also diese also fast uns absurd vorkommenden Zumutungen an die Interpretation der Welt irgendwie zu integrieren. Ja. Und natürlich die entsprechenden Wellen von, was weiß ich, Spiritismus, Magnetismus, Mediumismus, Geistesseherei, Jenseitsfahrten, ich weiß nicht, was alles. Überlegen Sie mal, was alles passiert ist am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Leute waren ja drauf, das ist ja überhaupt kein Ausdruck. Ja? Also insofern, ich meine, ob es jetzt die Kunst oder die Wissenschaften waren, ja, und ich meine, das sind jetzt unsere unmittelbaren Vorfahren und das ist sozusagen das, was wir jetzt geerbt haben. Und das jetzt natürlich jetzt wieder auch von den Künstlern teilweise in neue Bildlogiken übersetzt wird. Ja? Und da muss ich auch sagen, dass Avatar jetzt unter diesen Voraussetzungen fast, sage ich mal, eine fast also eine traditionalistische Formulierung. Ja, ja, weil, also dass jemand zwei Körper hat, das ist sowas von selbstverständlich. Ja? Also weil das ist, also wir müssen sogar sagen, mindestens, ja. Das Minimum sind zwei. Bewusstsein entsteht überhaupt nur, wenn zwei Körper zusammenkommen. Ja, weil das elektromagnetisch gar nicht anders geht. Also man muss mindestens zwei haben. Aber man kann es natürlich sozusagen diesen Plot auch so setzen, dass einer in den anderen immer schlüpfen muss und so und dann in eine andere Sphäre reingeht und in eine andere Welt geht und so. Also natürlich in eine andere Welt geht deswegen, weil eben sozusagen das Raumzeitkontinuum aufgehoben ist. Aber wir hatten nämlich uns vorher noch unterhalten, das war irgendwie sehr schön, über Keplers Jenseitsfahrt. Kepler hat ja auch mal, übrigens nicht der erste seiner Art, also Lukian, Kepler, später Kircher, also noch bevor dann solche merkwürdigen Raumschiffe wie das, was bei Avatar ganz am Anfang kommt, wo die Leute eingefroren werden müssen, weil die so also lang unterwegs sind, das ist ja alles unheimlich umständlich, ja. Also sind die Leute sozusagen auf dem Strahl, auf sozusagen dem Beam ihrer Träume natürlich gereist. Also Kepler reist auf den Mond zu den Leverdianern in seinem Traum, natürlich. Der Iter Extaticum des Jesuitenpaters Athanasius Kircher ist auch eine Traumreise.
Also das kennen wahrscheinlich jetzt nicht so viele Leute. Also es gibt eben diese Kurzgeschichte von Kepler, in der er versucht, sein Weltbild darzustellen. Und das ist eben eine Traumreise zum Mond.
Genau.
Mhm. Wo man später im Prozess gegen seine Mutter verwendet, unter anderem, weil man gesagt hat, diese Erfahrung von dieser Reise zum Mond hätte er als Kind gemacht, als seine Mutter ihn beim Hexensabbat mitgenommen hat. Was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat so die erste populärwissenschaftliche Erzählung geschrieben, um seine Perspektive darzustellen, um zu zeigen, warum muss der Mond sich so bewegen und warum müssen die Planeten sich so bewegen. Genau. Also das war das, wo wir kurz darüber geredet haben. Auch das erstaunlich sozusagen aus heutiger Sicht, dass jemand sowas schreibt zu dieser Zeit.
Ja. Genau. Aber ich meine, es ist schon interessant, dass sowas wie eine Option da ist, kann man durch den Bewusstseinswechsel, das heißt, also zur Hypnose, das war ja sozusagen ja auch die Idee beginnenden 20. Jahrhundert, kann man durch Hypnose zu irgendwie so einer Art von anderer Welt kommen. Also Hypnos heißt ja Schlaf, also Traum. Also wo sind wir eigentlich im Traum? Ja. Also ist es dann die Traumreise, die Reise nach Pandora? Oder müssen wir sozusagen richtig in ein Raumschiff reinsteigen oder sowas? Ja, also wir werden wahrscheinlich noch herausfinden, dass Raumschiffe zu besteigen wirklich eine unglaublich alteuropäische Fantasie ist. Also wo das Auto so irgendwie so seine Tauglichkeit sozusagen auch für Jenseits irgendwie beweisen muss, weil es einige Planeten gibt, wo man mit sowas gar nicht landen kann, weil es so gasförmig ist, dass es nicht geht, oder so wie Jupiter. Nur wenn wir Jupiter bereisen wollten, scheitern wir schon mit solchen feststofflichen Gefährten. Also sollte man zumindest auch die Traumreise dann noch irgendwie als mögliche Kunst der Raumfahrt pflegen und üben. Na gut, ich glaube, bis daher würde ich jetzt mal so mich ausgebreitet haben. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen so eine kleine Erzählung anbieten über die sich verändernden Weltbilder und möchte gerne mit Ihnen noch ein bisschen sprechen oder diskutieren.
Ja, dann danke ich jetzt mal. Ja, ich würde gerne mit einer Frage anfangen, die mir vorhin auf dem Herzen lag, und zwar, also die mir einfach in den Sinn kam, als Kepler sozusagen rausgefunden hat, dass man Mathematikus sein müsste, um sozusagen die Welt lesen zu können, ist da die Intention dahinter zu glauben, dass Gott will, dass man es liest, oder kommt der Mathematiker Gott auf die Schliche? Also hat Gott es so gebaut, dass es lesbar ist, oder ist der Mensch schon so weit gekommen, dass er jetzt sozusagen zwischen den Zeilen lesen kann? Also aus seiner Sicht damals.
Ne? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Also Kepler macht natürlich dann so etwas wie eine anthropologische Definition. Also Menschen sind dazu da, um die Schöpfung zu erkennen. Also die Menschen werden zum Schluss geschaffen, um sicherzustellen, dass diese Schöpfung irgendwie auch in einer Reflexion, also in einem Erkennen aufgehoben wird. Und dasjenige Erkennen, das offenbar besondere Bedeutung hat, auch für Kepler, ist das Schauen, das Sehende Erkennen. Also der Gesichtssinn hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Das ist für den Kepler ganz wichtig. Der Gesichtssinn scheint auch in besonderer Weise mit dem Geometrischen liiert zu sein. Der Gesichtssinn ist für ihn tatsächlich Raumsinn. Komischerweise nicht der taktile Sinn, würden wir heute vielleicht einfordern, dass der taktile Sinn auch Raumsinn ist. Bei ihm ist es der Gesichtssinn. Und deswegen hat er natürlich die Optik, also als Leitwissenschaft auch ins Spiel gebracht. Das heißt, der Sehstrahl geht gerade aus meinem Auge heraus. Ne? So, ja, dann fällt sich in der Optik ausgeführten Gesetzen und Regeln. Und Gott wünscht sich ausdrücklich jemand, der die Schöpfung betrachtet. Also dieses Schauen ist irgendwie ganz wichtig, dass es in einem erkennenden Auge ankommt, was da geschaffen worden ist. Also er sagt immer, dass Gott unsere Augen benutzen würde, also wie eine Webcam oder so. Ja? Also Gott sieht seine Schöpfung über unsere Augen. Und es ist jetzt nicht nur so, dass deswegen Menschen eine privilegierte Position innerhalb der Schöpfung haben, das wird immer wieder unterstrichen, aber die ganz besonders privilegierte Position hat Kepler unter den Menschen. Und das sagt er auch immer wieder, weil er eben derjenige ist, der, also dem sich enthüllt, eins nach dem anderen, welche sozusagen mathematischen Ideen diesem Bau, der nun gesehen wird, zugrunde liegen. Also wo, da gibt es eine unglaubliche Stelle in der Weltharmonik, müssen Sie sich mal anschauen, wo er sagt, ich habe den Ägyptern die heiligen Gefäße geraubt oder und sozusagen und habe ich sie jetzt geöffnet und herauskommt sozusagen der göttliche Furor, der mich übergießt und ich weiß alles, was die anderen noch nicht also herbeistammeln konnten. Ich bin da so in der Stille. Ganz toll.
Ja. ja, also mir kommen dann, glaube ich, auch noch Fragen. Gibt es bei Ihnen jetzt irgendwo bei jemandem oder hat irgendjemand eine Frage? Hier vorne, jetzt kommt gleich noch ein Mikrofon.
Kepler war offensichtlich sehr auf Gott ausgerichtet.
Ja.
Wie war das mit Giordano Bruno? Hat der das auch so gesehen oder... Ich denke, mit seinen unendlichen Welten war er doch ein Stück weiter weg davon.
Ja, richtig. Sehr gute Frage. Vielen Dank. Also Kepler war eigentlich, würde man sagen, ein Theologe. Ist ja auch seine Ausbildung gewesen. Also Kepler war ja im Stift in Tübingen und sollte ja auch erst Priester werden. Er hatte so diese ganz schwächliche Konstitution und hatte das Stipendium bekommen vom Tübinger Stift. Und hatte sich vorbereitet auf eine Karriere als Priester und ist dann mit Mestli zusammengetroffen, das war sein Mathematiklehrer und hatte schon diese frühe Begabung gehabt. Also da kam er dann schon so richtig in diese Richtung. Also man würde ihn wahrscheinlich als Ontotheologen oder sowas bezeichnen. Also er bleibt immer theologisch. Das Ganze ist immer theologisches Werk. Es ist immer Gottesdienst. In letzter Instanz, was Kepler da tut in seiner Astronomie. Und das ist, hat natürlich auch seinen Ort in der Zeit. Ja? Also soll katholisch werden oder protestantisch werden, also dieses ganze Hin und Her, was er auch wirklich das Leben ruiniert hat. Ja, er hat sozusagen die dritte Option gefunden. Ich mache den Gottesdienst sozusagen an der Schöpfung, das ist meine Option. Aber bei Bruno ist das tatsächlich ein völlig anderer Fall, weil nämlich Bruno... Also diese komplexe These von den unendlichen Welten unter der Voraussetzung formuliert, dass diese Welten ungeschaffen sind. Also das heißt, sie sind ohne Anfang. Also es gibt sozusagen nicht dieses Platzen Gottes. Es gibt auch den Urknall nicht. Es gibt auch keinen göttlichen Beschluss, eine Welt zu erschaffen. Das gibt es überhaupt nicht. Diese Welt sozusagen ist ohne Anfang und ohne Ende. Das heißt Unendlichkeit. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, dass sich hier eine jenseitige Sphäre beraten hat, um zu einer diesseitigen Schöpfung zu kommen. Diese beiden, also das ist jetzt nicht nur so eine Supralunare und der Sublunare als identisch gesetzt, sondern auch das Diesseits und das Jenseits ist identisch gesetzt. Und das hat natürlich immer als philosophische Monstrosität gegolten und wurde als Pantheismus der Ketzerei bezichtigt. Das heißt, dass Gott, genauso wie in jedem Punkt, alle N-Dimensionen, überall ist. Er ist nicht im Jenseits, er ist hier. Und zwar in jedem Molekül, überall, das ist Gott. Gott ist die Schöpfung. Er hat nicht die Schöpfung gemacht, ist nicht ein Produkt, in dem er sozusagen nicht vollständig und vollinhaltlich enthalten ist, sondern er ist, die Schöpfung ist göttlich. Ja, das ist natürlich, also ich finde es eines der anspruchsvollsten philosophischen Projekte nach wie vor, den Monismus oder den Pantheismus. Ich sehe natürlich auch die Probleme, die er mit sich bringt. Und du hast das natürlich auch gesehen, also in den, es gibt da Schriften im Vulgare, also in den italienischen Dialogi, wo er schreibt, naja, also wenn ich jetzt schon Pantheist bin, wie sieht denn das dann aus? Also das sieht dann so aus, dass ich, also ich esse jetzt diesen gekochten Fenchel, also in dem ist natürlich auch Gott, ja, ich verdaue den, assimiliere ihn mir, also und meine Säfte sind göttlich und also wo er auch so Parodien schreibt auf die Argumente, die möglicherweise vorgebracht werden könnten. Weil das müssten wir alle sozusagen, unsere ganzen dilettantischen Lebensführungen sind alle sozusagen streng unendliche Vorsehungskünste. Und also sozusagen alles würde abrollen sozusagen nach vollständiger Notwendigkeit. Und das ist klar. Also hier ist noch was nachzubessern.
Das gibt natürlich alle Optionen, dass ich in meiner Welt an einen Gott glaube und auch, dass es unendlich viele Ichs gibt, glaubt jeder an einen Gott und am Ende sind dann Pantheisten und
trotzdem. Nee, da wären wir ja Polytheist. Da wären wir ja eigentlich insgesamt dann Polytheisten, wenn jeder einen hat. Ja, also da hätten wir so ein paar Millionen Götter.
Aber ich selber
fünf bin ja allein in Österreich, 5 Millionen Götter in Österreich oder 7. Also wenn man nur die Wahlberechtigten nimmt, dann... genau, also wir würden uns zwar, also jeder Einzelne würde sich als Monotheist irgendwie deklarieren, aber in Summe wären wir Polytheisten. Das wäre dann wieder so ein schöner, herrlicher... so eine schöne, herrliche Kollision, wie wir sie ja in Jerusalem haben. Oder? 3 Religionen, jeweils monotheistisch. Also selben Götter, aber verschieden. Aber eins.
Ja. Weiß man, warum Giordano Bruno sozusagen, also wie er zu seinen Gedanken kam, war er einfach ein unglaublich konsequenter Denker oder war er beeinflusst von einer Vorgeschichte, die wieder ganz woanders herkommt? Also keine Ahnung, römische Gedanken oder ist er wirklich so für sich ein völlig eigenständiger?
Ja, also es gibt offenbar schon spätantike Quellen, also auch bei den Pythagoreern, die er sehr genau studiert hat. Also bei Bruno sieht man etwas, das sieht man auch im 19. Jahrhundert eigentlich ganz gut. Was passiert, wenn so ein Wissenschaftsideal, was wir ja auch bei der Aufklärung hatten, plötzlich in Berührung kommt mit dem, was Bios ist, Leben. Ja, also Biologie, sage ich jetzt mal. Ja, wenn dieses Wissenschaftsideal, also sozusagen die reine Vernunft mit dem Bios gekreuzt werden muss, ja, dann gibt es eben diese ganzen epistemologischen Wissenschaftsprobleme, die man kennt aus dem 19. Jahrhundert, also wo ständig irgendwie Nachbesserungen gemacht werden muss und man weiß nicht, sollen wir uns jetzt sozusagen von der Seite der Biologie erkennen, sondern unser Gehirn anschauen, also worum geht es? Also sind wir Organgesteuerte, sind wir Geistgesteuerte, sind wir Fremdgesteuerte? Also was ist hier irgendwie das wichtige Steuerelement? Ja? Und bei Bruno war es so, dass er sozusagen natürlich trainiert war in spätmittelalterlicher Philosophie, aber er hat ein bisschen zu viel von den Pythagoreern so mit dem Löffel genommen und wollte eigentlich Naturphilosoph sein. Und zwar wirklich von einer anderen Prägung als Kepler. Also Kepler ist eigentlich Geistphilosoph geblieben, durch und durch Geistphilosoph, Theologe. Und der Bruno ist eigentlich Materialist. Das heißt, was Bruno macht, ist, sagt, wenn es eine Schöpfung gibt, dann gibt es eine Materie, die das die sozusagen das Substrat dieser Schöpfung ist. Und wenn diese Schöpfung vollkommen ist, dann kann die Materie nicht im gnostischen Sinne das Schlechte sein. Also die kann für mich nicht dasjenige sein, was ich erst ursächlich für das Sündhafte, Schlechte und Unvollkommene verantwortlich mache. Sondern es muss für mich das Göttliche mit der Materie irgendwie zusammen gedacht werden. Das heißt, ich muss die Materie vergöttlichen. Also das ist natürlich so richtige Häresie. Das ist eine Ketzerei der Sonderklasse. Ja. Was ich vorstelle. Ja.
Wird doch mal vorgehen? Ja. Kommt voran.
Mein Name ist Peter Hermann.
Was geht dir?
Ich hätte bitte die Frage, inwieweit wurde Kepler von Musik beeinflusst und wie er dazu gekommen ist, diese Harmonices Mundi zu erschaffen?
Ja, das ist natürlich auch eine interessante Geschichte und das hat natürlich auch einen antiken Hintergrund, ja, also die Harmonielehre. Also weil es natürlich auch so ist, dass dass Proportion musikalisch ausgedrückt werden kann. Also das ist sozusagen die Frage nach der Rhythmisierung, auch in der Arithmetik. Also welche Verhältnisse herrschen in diesem Raum, wie ist er eingeteilt? Also wir haben ja schon gesehen, dass diese platonischen Körper ineinander geschachtelt werden, so dass diese Planetenorbitale gewisse Abstände voneinander haben. Ja, und diese Abstände, glaubt er, die sind sozusagen monochordisch irgendwie geregelt. Also es gibt sozusagen einen Monochord, der sozusagen von der Sonne bis zu der äußersten Fixsternsphäre reicht. Also das wäre dann die Oktav eigentlich. Ja. Und da gibt es sozusagen Abstände, die definiert sind durch diese Planetenorbitale. Das heißt, das Ganze klingt, die Welt ist Klang. Ja, so Nada-Brahma-artige Ideen hatte er. Wirklich, aber er hat geglaubt, es gibt eine kosmische Musik und unser Ohr, sozusagen, also wenn wir sozusagen auf spirituelles Ohr schalten würden, dann würden wir sozusagen wie so das, sozusagen diese ultraschallartigen Töne auch vernehmen können. Also so eine Geistesmusik, Engelsmusik, ja, seraphische Musik. Die da klingt. Und das ist eigentlich eine sehr alte Vorstellung, dass auch die Planeten selber Töne von sich geben, wenn sie sich so ungefähr so schwer drehen auf ihren Bahnen und da so in die Kurve gehen und so. Dass das irgendwie nicht schrill tut, sondern eigentlich ganz schön klingt. Aber es geht bei ihm natürlich auch wahrscheinlich noch viel weiter, weil das ist die Harmonie ist für ihn Ausdruck der Perfektion. Also dieser Kosmos war für ihn Kosmos. Kosmos heißt ja auch Kosmetik, ja. Schön sein. Ja, also muss ja schön sein, Schmuckstück sein. Muss ganz schön sein. Und es ist eben ästhetisch. Es gibt eine ästhetische Anforderung, wie das auszusehen hat. Und wie es eben auch dann zu klingen hat. Es muss vollkommen sein. Die Erde selber hat da irgendwie auch zwei Töne eingestellt. Also es gibt so eine kleine Fußnote in den Harmonices Mundi, also heißt ja Weltharmonik, sein Hauptwerk, ja, völlig recht. Und da sagt er, ja, also die Erde hat also Mi und Fa, die beiden Töne, zugeordnet, und zwar deswegen, weil auf der Erde Miseria et Fames herrschen. Also... Aber die Musik ist ganz wichtig. Also die musikologischen Untersuchungen der Weltharmonik sind enorm interessant. Aber das sieht man so, und das hatte ich auch in meiner Doktorarbeit gezeigt, dass der Kepler ganz stark gesteuert war von Vorhypothesen, auch ästhetischer Art, eben Vorhypothesen. Er wollte die irgendwie verifiziert sehen. Also es ist ein Hochspekulativverfahren. Also in diesem Sinne wirklich ein theoretischer Physiker. Danke nochmal für die Frage.
Nochmal Frage? Ich schaue auch gerne gleich jetzt, damit es dann schneller geht, falls irgendwie einfach deuten.
Bitte, Frau von Samson, ich hätte folgende Frage. Ich lese, Sie sind Bildhauerin.
Ja.
Von welchem Weltbild beeinflusst Sie Ihre Kritik? Kreativität?
Das ist eine gute Frage. Von welchem Weltbild? Also das ist immer so schwer, das sozusagen von sozusagen dem schönen, leichten wissenschaftstheoretischen Diskurs dann gleich zum Bekenntnis umzuschalten. Also das fällt mir jetzt nicht so ganz leicht, weil ich eigentlich in Bezug auf meinen, also ich bin eine Bildhauerin, also ich mache Plastiken, also ich bin keine Malerin, sondern eine Plastikerin. Und ich habe natürlich ein unglaublich magisches Verhältnis zur Plastik, weil sie sind für mich eigentlich auch alle Plastiken. Also ich finde den Körper so ein unglaubliches Rätsel und nicht nur den menschlichen, sondern auch den der Tiere und den der Pflanzen. Und ich mache meine Plastik aus Holz und das dient mir dann so eigentlich als so eine Art Fleischersatz, weil das ist ja auch eigentlich ein lebendiges Material. Und also in der Chronologie sind die Hölzer ja so ganz ähnlich wie die Menschen, also vielleicht ein bisschen älter. Ich nehme meistens Bäume, die vielleicht so 100 oder 120 Jahre alt sind. Und wir werden vielleicht so 80, 90 oder so, also ein bisschen älter, also ein bisschen mehr drin. Ein bisschen mehr Gedächtnis drin, denke ich. Ein bisschen mehr Stoffwechselgedächtnis. Ja. Und es interessiert mich auch sehr, dass die Bäume eigentlich an der Stelle sind. Also müssen die andere Technologien haben, um das zu kompensieren. Das finde ich immer sehr interessant. Und bei mir stehen sie eigentlich dann auch, weil sie gehen ja nicht. Also stehen, das ist ja Statue, also statisch. Und ich habe das Gefühl, oder mein Bekenntnis wäre dann eben, dass ich sozusagen dieses Verhältnis zwischen den Körpern untersuche, dass das für mich bewusstseinsgenerierend ist. Also diese Statuen sind natürlich auch lebendig. Also in dieser Hinsicht bin ich auch eine richtige, wie sagt man, ein Daedalus, ja, oder ein Prometheus, eine Prometheerin. Also, ja. Ich glaube, dass das vielleicht auch eine zeitgenössische Bedeutung hat, nicht nur rückwärtsgewandt. Also wenn ich sage, Daedalus, Prometheus, könnte man denken, ich mache natürlich irgendwie so oder Schelling, rückwärtsgewandte Götter oder sowas. Aber ich merke, dass wir zu wenig wissen, aus was wir wirklich bestehen. Wir wissen es nicht genau. Das Fleisch ist sehr rätselhaftes Material. Und wir haben uns angewöhnt, heutzutage in diese lebendigen Statuen selbst hineinzuschneiden. Also Surgery machen wir mit denen. Wir machen alles sozusagen am lebenden Körper. Und ich finde mein Experiment sehr humanistisch, dass ich so einen Körpertausch mache. So Holz gegen Fleisch. So irgendwie. Und erforsche am Holz, was Fleisch ist.
Sie können bei dem den Link, der, denke ich, ist irgendwo erwähnt, oder doch nicht, auf der Homepage zumindest finden Sie, dann können Sie gerne auf die Seite von der Frau Samsonow, ja, und dort sehen, also im Vergleich sozusagen, es ist schon, ich habe es empfunden als eine schon andere Welt sozusagen, die Sie da repräsentieren oder die Sie da bearbeiten und beforschen, aber auf jeden Fall sehr kraftvoll. Danke. Sehr, sehr spannend.
Danke.
Gibt es jetzt von Ihnen aus noch irgendeine Frage? Sonst würde ich sagen, dass wir jetzt sozusagen in den informellen Teil übergehen. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen
ja,
hier.
Gerne.
Und ja. Würde damit sozusagen jetzt mal den Vortragsteil beenden, sodass Sie dann noch mit der Frau Samsonow noch sprechen können, wenn Sie wollen. Ich kündige noch ganz kurz die nächsten zwei Veranstaltungen an und würde das dann sozusagen in Ihre Hände geben, wie Sie den Abend weiter gestalten. Vielen Dank.
Ja, gerne. Danke.
Das erste Mal ein wenig aus der Übung, entschuldigen Sie. Also der nächste Vortrag momentan immer montags. Also wir haben ja jetzt einen neuen Rhythmus sozusagen, also nicht mittwochs auch, sondern nur montags. Am nächsten Montag, am 15.03. geht es um das Thema, wie kann aus Algenbiomasse Biostreifstoff hergestellt werden? Sind Mikroalgen eine mögliche Energiequelle der Zukunft?
Super.
Mit Heike Frühwirth.
Das ist ein tolles Thema.
Und darauffolgenden Montag, den 22.03., einen Vortrag mit dem Thema Luna Baby, wie der Mond die Fortpflanzung der Tiere steuert. Da ist eine Biologin da, Christine Tesma-Reible, und sie erzählt über sozusagen Biorhythmen von Lebewesen, die über den Mond gesteuert sind, zum großen Teil, und wird da eben genau einen Einblick geben. Ja, ich danke für Ihren Besuch, hoffe, dass der eine oder andere oder die andere noch verweilen will, noch ein Getränk zu sich nehmen möchte und vielleicht eben mit Frau Samson noch ein kleines Gespräch noch führen oder Sie untereinander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke für Ihren Besuch. Wiederhören.